Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
Sie hören Wissenschaft DRS2, heute mit Patrick Tschudin und
Katharina Boxler.
Und Sie hören bestimmt, dass da im Hintergrund so einiges los ist, denn wir senden heute nicht quasi von zu Hause, vom Studio aus, sondern wir sind hier live auf dem Campus Irschl der Universität Zürich, da wo die mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät heute den Geburtstag ihrer Universität feiert.
Die Universität Zürich stellt ihr 175-Jahr-Jubiläum ja unter das Motto Wissen teilen. Diesem Motto Wissen teilen wollen wir in der nächsten Dreiviertelstunde ein bisschen besser auf den Grund gehen.
Wir sprechen mit Professorinnen und Professoren darüber, wie sie ihr Wissen teilen. Wir fragen den Medienwissenschaftler Heinz Bonfadelli, ob sie es auch gut machen. Und wir hören, was die Besucherinnen und Besucher hier vor Ort von den Forschenden gern wissen würden.
Was heißt das eigentlich, Wissen teilen? Tönt ja eigentlich gut, aber was steckt da dahinter? Wer tut's eigentlich und mit welchem Erfolg? Darüber diskutiert jetzt mein Kollege Patrick Tschudin mit Professorinnen und Professoren der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich.
Und bei mir sitzen jetzt Esther Stöckli. Sie ist Neurobiologin. Sie versucht herauszufinden, wie Nervenzellen es schaffen, sich richtig miteinander zu vernetzen. Bei mir sitzt Claudia Binder. Sie ist Geografin. Sie untersucht unter anderem, wie menschliches Handeln sich auf die Umwelt auswirkt. Und es sitzt bei mir Ben Schuler. Er forscht an einem der Grundbausteine lebender Zellen und wie die funktionieren, nämlich die Proteine. Jetzt mal in die Runde gefragt, mit wem teilen Sie eigentlich Ihr Wissen? Mit wem teilen Sie all die spannenden Dinge, die Sie herausfinden? Claudia Binder vielleicht zuerst.
Ja, also in erster Linie teilt man das natürlich mit dem eigenen Forschungsteam, mit dem man natürlich das Wissen erarbeitet, dann mit Kolleginnen und Kollegen, die auch an dem gleichen Fachbereich arbeiten. Auch mit Studierenden in der Lehre teilen wir unser Wissen, indem wir die neuesten Erkenntnisse versuchen einzubauen in die einzelnen Lehrveranstaltungen. Und ein wichtiger Teil meiner Forschung ist es ja, Instrumente für Strategien zur nachhaltigen Entwicklung zu erarbeiten und das gemeinsam auch mit der Politik. Und in dem Sinn teilen wir unser Wissen auch mit den politischen Entscheidungsträgern.
Ben Schuler, mit wem teilen Sie Ihr Wissen, das, was Sie rausfinden?
Ja, Wissen wird geteilt, glaube ich, auf allen Ebenen. Ich teile Wissen angefangen von meiner eigenen Familie, von meiner Arbeitsgruppe, von der Universität, dem Institut, den Universitäten in Zürich. Haben wir das Glück, dass wir zwei haben, die auch sehr eng interagieren. Wir teilen Wissen international mit anderen Forschergruppen und wir teilen Wissen zum Glück auch mit der Öffentlichkeit, wie hier heute.
Esther Stöckli, mit wem teilen Sie Ihr Wissen?
Ja, ich glaube, es ist nicht anders, als was meine Kollegen schon gesagt haben. Es ist vor allem der Austausch mit Kollegen aus den gleichen Fachbereichen, aber auch mit der Medizin, mit Grundlagenforscher anderer Couleurs und natürlich mit Studenten, denn die Vorlesungen und das Weitergeben von Wissen in Vorlesungen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.
Wissen Sie eigentlich, Sie drei, die hier am Tisch sitzen, wissen Sie untereinander, was Sie tun? Also tauscht man sich hier auch inneruniversitär aus? Herr Schuler, wissen Sie, was Frau Binder tut?
Ja, also es ist so, dass es so viele Arbeitsgruppen gibt an der Universität Zürich, dass es sehr schwierig ist, von jedem zu wissen, was er tut. Aber das Spannende daran ist, dass man jede Gelegenheit nutzen kann, um neue Dinge zu erfahren und Leute kennenzulernen, die spannende Forschungsthemen haben, so wie jetzt gerade wieder. Ich habe die Frau Binder jetzt gerade erst kennengelernt und wir haben die Zeit bisher genutzt, um uns darüber auszutauschen, was wir eigentlich hier tun. Auch mit der Frau Stöckli, die kenne ich schon etwas länger.
Was tauschen Sie untereinander aus, Frau Stöckli und Herr Schuler?
Gut, unsere Arbeitsgebiete sind zwar vielleicht auf den ersten Blick verschieden, aber auf der anderen Seite sind wir doch etwas näher zusammen als vielleicht mit Frau Binder, weil wir doch eben alle an der Biologie und am Entstehen des Lebens, an den Grundlagen des Lebens interessiert sind.
Nun, etwas herausfinden und dieses Wissen zu teilen, das kann sehr befriedigend und auch beglückend sein. In welchen Situationen empfinden Sie diese Gefühle am intensivsten? Gibt es da Momente, wo Sie wirklich ganz beglückt sind davon, dass Sie Wissen teilen konnten? Und wann geschieht das?
Ja, also bei mir ist ein spezielles Beispiel, ist, wenn man das Wissen teilt und dass aus dem Teilen heraus dieses Wissen sich weiterentwickelt. Und was ganz faszinierend war, ein Beispiel aus meiner Forschungstätigkeit in Entwicklungsländern, nämlich in Kolumbien, wo wir einen Workshop hatten, wo wir mit Bauern und Experten das Wissen geteilt haben und am Schluss der Bauer von der Veranstaltung den Experten erklärt hat, ja, wie funktioniert denn das eigene System und ein neues Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in den Bauern gewachsen ist. Das war für mich eine wirklich befriedigende Art und Weise, wie ich mein Wissen weitergeben konnte und dieses weiter gewachsen und entstanden ist.
Verständlich.
Ich denke, für uns ist es immer sehr erfreulich, wenn wir an einem Kongress unsere neuesten Forschungsergebnisse präsentieren können und die auf großes Echo stoßen, auf großes Interesse stoßen. Bei Kongressen Wissenaustausch, finde ich, ist etwas sehr Beglückendes und Erfreuliches.
Ben Schuler, ja, was beglückt Sie? Wann sind Sie glücklich, dass Sie teilen können?
Es gibt zwei Beispiele, die ich herausgreifen möchte. Ist zum einen das Teilen des Wissens, wenn man gerade wirklich ein neues Experiment gemacht hat, ein neues Ergebnis gefunden hat. Man geht unmittelbar zu seinen Kollegen in der Arbeitsgruppe und sagt, Mensch, schau, was ich gefunden habe. Das ist ein faszinierender Moment in der Forschung, von dem man lebt. Und ein anderer Aspekt, der an der Universität natürlich auch sehr wichtig ist, ist das Teilen mit den Studenten. Ich empfinde es als wirklich beglückend, wenn ich eine Vorlesung halte und das Gefühl habe, es kommen Fragen, es kommt Begeisterung. Man kann etwas von der Begeisterung, die man selber hat, vermitteln und weitergeben.
Nun sind Sie an Ihrem Gebiet nicht ganz alleine auf der Welt. Es gibt durchaus auch Konkurrenz in Ihren jeweiligen Feldern. Es gibt da vielleicht andere, die ähnliche Fragen vielleicht schneller, eleganter, früher beantworten möchten. Wie gehen Sie damit um? Ist Konkurrenz für Sie Ansporn, Belastung, Inspiration? Wie gehen Sie damit um, Frau Stöckli?
Ich denke, es ist beides. Aber ich muss sagen, aus meiner eigenen Erfahrung bis jetzt ist es nie schlecht gelaufen. Also man hat meistens einen Weg gefunden, zusammenzuarbeiten. Und manchmal kann aus einer Konkurrenz auch ein Zusammenarbeiten entstehen. Innerhalb der Arbeitsgruppe gibt es natürlich eine andere Form von Konkurrenz, die man dann vielleicht als Gruppenleiter auch irgendwie in gute, geeignete Bahnen leiten muss. Also es gibt verschiedene Ebenen der Konkurrenz in der Wissenschaft.
Ja, Claudia Binder.
Bei uns in der interdisziplinären Forschung, würde ich sagen, gibt es in dem Sinn keine Konkurrenz, weil wir in der Nachhaltigkeitsforschung gibt es so wenige Forschungsgruppen und es geht meistens darauf hin, dass man versucht, gemeinsam verschiedene Aspekte des gleichen Problems zu beleuchten, um damit wirklich einen Beitrag zu leisten. Und ein Beispiel ist die Konferenz, wo ich gerade vorhin war, wo verschiedene Forschungsgruppen ihre neuesten Projekte sogar vorgestellt haben, Projektideen, und gesagt haben, wer will mit uns zusammenarbeiten, hier, wir haben die Idee, hier haben wir die Lücken, hier können Sie ja wirklich noch einen Beitrag leisten. Und dann sind solche Konferenzen eigentlich wirklich auch eine Bestätigung, dass man mit der eigenen Forschung wirklich am richtigen Ort ist, dann aber auch wirklich eine Möglichkeit, Innovation kreieren zu lassen, aus dieser Offenheit wirklich zusammen an einem Problem zu arbeiten.
Ben Schuler, Stichwort Konkurrenz. Ist das für Sie Ansporn oder Belastung?
Es ist beides, aber manchmal kann es wirklich eine ernsthafte Belastung sein, wenn man an einem wirklichen Hot Topic arbeitet und weiß, es gibt noch andere Gruppen, die einem ganz nah an den Fersen hängen. Aber es ist natürlich der wesentliche Motor des wissenschaftlichen Fortschritts oder einer der wesentlichen Motoren. Und ich glaube, insofern ist es sehr, sehr wichtig, diese Konkurrenz zu haben, auch wenn sie manchmal anstrengend ist.
Beim Stichwort Wissen teilen habe ich gedacht, da darf das Stichwort Internet nicht fehlen, wenn von Wissen teilen die Rede ist. Wie hat es Ihre Arbeit verändert, dass dieses Instrument jetzt quasi allgegenwärtig ist heute? Claudia Binder.
Ja, also das Internet macht natürlich eine leichte Verfügbarkeit von Publikationen, ermöglicht das Wissen teilen in einer viel schnelleren Art, als es vorher möglich war. Und vor allem in meiner Arbeit in Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern hat es ermöglicht, dass die Partner in den Partneruniversitäten auf gleicher Augenhöhe mit uns kommunizieren können, auch das gleiche Wissen dann zur Verfügung haben und wir wirklich Projekte gemeinsam optimal planen und gestalten können.
Frau Stöckli. Ist Internet für Sie eine Belastung, weil es Sie ablenkt, vielleicht die E-Mails die ganze Zeit? Oder wie hat das Ihre Arbeit beeinflusst?
Also ich teile E-Mails und Internet eigentlich in zwei verschiedene Kategorien ein. Also das Internet ist ein Segen. Ich brauche es unbedingt. Bei uns ist es extrem wichtig für den Austausch von Informationen. Ohne dieses Instrument könnten wir den Anfall, die riesigen Mengen von anfallender Literatur gar nicht bewältigen. Und zunehmend wird auch unsere eigene Forschungsarbeit auf dem Internet publiziert. Also meine letzten Arbeiten sind immer als Online-Produkte entstanden. Und beim E-Mail ist es so, auf der einen Seite ist es ein Segen, auf der anderen Seite ist es eine große Belastung, auch zeitlicher Art, weil natürlich jetzt Fragen kommen, die früher nicht in der Form an einen herangetragen worden wären.
Ben Schuler,
Also ich empfinde es in erster Linie schon als Beschleunigung, wie das auch schon erwähnt worden ist. Es ist wirklich ein beschleunigender Faktor. Man muss aber auch lernen, damit umzugehen. Und ich sehe das immer wieder an mir selber und an anderen, dass man sehr konsequent auch sein muss in der Nutzung dieser Ressourcen, damit man den Vorteil, den man daraus ziehen kann, nicht ins Gegenteil kehrt.
Wissen teilen geschieht nicht nur zum Beispiel via Internet, sondern vielleicht auch daheim am Küchentisch. Wie reden Sie zu Hause in Ihren eigenen vier Wänden mit Ihren nächsten Menschen über Ihr Tagwerk und was dabei herausgekommen ist? Vielleicht Esther Stöckli zuerst.
Ja, da bin ich vielleicht nicht ein typisches Beispiel. Mein Mann ist in der gleichen Branche tätig, also bei uns wird extrem fachgesimpelt. Aber wenn ich jetzt so meine weitere Familie einbeziehe, dann ist es natürlich schon eine ganz andere Art von Diskussion. Das ist nicht auf diesem fachlichen Niveau, sondern ich versuche mit normalen Worten zu erklären, warum ich das tue, was ich mache und auch ein bisschen die Begeisterung dafür rüberzubringen.
Ben Schuler?
Ja, also bei uns ist die Situation eher klassischer. Bei uns gibt es zu Hause kein Fachsimpeln, sondern ich versuche das, was ich mache, auf einem einfachen Niveau zu vermitteln. Und es ist dann einfach auch schön zu sehen, dass es eine gewisse Komplexität hat. Das ist etwas, was nicht einem Dreijährigen schon zu zeigen ist, wie das vielleicht bei vielen anderen Berufen möglich ist. Und man freut sich dann sehr, wenn die Kinder in ein Stadium kommen, wo sie das verstehen können oder man ihnen anfangen kann zu illustrieren, um was es einem geht. Das ist sehr angenehm und funktioniert eigentlich recht gut.
Claudio Binder, über was sprechen Sie am Küchentisch?
Ja, meine Forschung hat ja mit gesellschaftsrelevanter Forschung zu tun. Es geht wirklich um etwas, was nachher umgesetzt werden soll. Und deshalb ist der Küchentisch oder beziehungsweise unsere Küchentheke natürlich sehr optimal, um eben Wissen auszutauschen, zu diskutieren. Ist es nachvollziehbar jetzt aus einer Laienperspektive? Und können diese Informationen dann auch umgesetzt werden in reale Handlungen?
Kinder, wie sage ich es meiner Frau, wie sage ich es meinem Partner am Küchentisch? Das ist eine Frage. Die andere Frage ist, wie sage ich es eigentlich jenen, die mich bezahlen, also wie sage ich es der Öffentlichkeit, Ihnen, die hier am Campus Irchel sitzen und zuhören und sicher ihre Steuern zahlen und damit die Universität zu einem großen Teil auch mitfinanzieren. Ich habe hier jetzt ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer da bei mir auf der Treppe hier im Lichthof und das sind zwei ganz junge Semester zuerst, nämlich Leo und Till. Leo, was willst du eigentlich gern wissen von der Universität oder von den Leuten, die hier forschen?
Also, ich will wissen, wieso Zebras Streifen haben.
Das weißt du bis jetzt noch nicht und das sollten die jetzt endlich herausfinden. Und du, Till?
Wieso haben eigentlich Papageien farbige Federn?
Das hätte dir auch noch niemand können erklären. Das wäre jetzt aber etwa Zeit, gell? Ja, und dann sitzen hier noch Doris Graf. Sie ist auch Zuschauerin hier. Und ich möchte Sie eigentlich gerne fragen, Doris Graf, was kommen Sie von der Uni eigentlich so mit über? Also Sie arbeiten nicht hier, Sie sind eine normale Bürgerin, Sie lesen Zeitung, Sie hören Radio, Sie konsumieren TV. Bekommt man mit, was hier an der Uni läuft? Ist das genug für Sie?
Ich lese intensiv Zeitung, aber was wirklich hier geforscht wird, da bekomme ich sehr wenig mit über. Vor ein paar Jahren vielleicht BSE, aber sonst sehr wenig.
Und hätten Sie gern mehr fürs Geld?
Ja, ich bin eine gute Steuerzahlerin, aber ich kann leider wie bei anderen Punkten bei den Steuern ja auch nicht wirklich beurteilen, wie sinnvoll ist das Geld eingesetzt und wie bringt es die Menschheit weiter. Ich möchte gerne mehr wissen.
Max Baumgartner, wie ist das für Sie? Was bekommen Sie, was erhalten Sie für Informationen, was erfahren Sie so im Alltag von dem, was hier zum Beispiel an der Universität Zürich läuft?
Ja, zum Ersten habe ich eine Tochter da, die studiert, Umweltwissenschaften. Und das ist natürlich vor allem interessant. Und sie kann auch, hat mir erklärt, dass es eben die kleinsten Lebewesen sind, die unsere Umwelt können, die reagieren auf unsere Umwelt. Und bei denen kann man auch sehen, was passiert und kann Schlüsse daraus ziehen. Und das hat sie mir erklärt. Unter anderem habe ich auch interessante Sachen gesehen über die satellitengestützte Radarbodenvermessung, die mich natürlich als Techniker sehr interessiert hat.
Das sind natürlich jetzt Sachen, die Sie gesehen haben, weil jetzt die Ausstellung ist, weil der Jubiläumstag ist. Sie haben auch eine Tochter da, da läuft sicher die Information hin und her, sie wird Ihnen berichten. Wenn jetzt die Tochter nicht da studieren würde, wenn sie kein Kind hätte, das an die Uni geht, was meinen Sie, was kämen Sie mit über von der Uni?
Ja, ich hätte wollen wegen mitbekommen, dass ein Jubiläum da gefeiert wird. Das hat man überall gelesen. Aber im Großen und Ganzen erfahrt man ein bisschen wenig, dass an und für sich die Universität mit Industrie zusammenarbeitet. Man hört das hin und wieder, dass die Universität Geld bekommt von der Industrie. Das finde ich sehr wichtig. Und dass da tüchtige Fachkräfte ausgebildet werden, die nachher dann in der Industrie dann weiterhelfen.
Also wir haben es gehört, wer zahlt, möchte auch gern was haben, sei ja noch so klein. Möchte wissen, was hier geschieht, was die Forschenden hier machen an der Universität. Bei meinem Kollegen Patrick Tschudin sitzt jetzt Heinz Bonfadelli. Heinz Bonfadelli ist Medienwissenschaftler an der Universität Zürich und setzt sich von Berufswegen mit der Kommunikation zwischen Forschenden und Öffentlichkeit auseinander.
Heinz Bonfadelli, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit Wissen, Hochschulwissen erfolgreich via Medien geteilt werden kann?
Beide Seiten, also sowohl die Wissenschaft als auch die Medien, müssen zunächst einmal motiviert sein, miteinander einen Dialog aufzunehmen. Und ich denke, dass heute die vielen Veranstaltungen hier, die gut besucht sind an der Uni Irchel, zeigen, dass die Wissenschaft auch bereit ist, ihren Elfenbeinturm, wie man früher gesagt hat, zu verlassen. Umgekehrt sind die Medien heute aber mehr denn je eben auch interessiert am Wissen aus der Wissenschaft. Das zeigen beispielsweise die vielen neuen Wissenschaftsmagazine auf den öffentlichen wie auf den privaten Fernsehkanälen.
Sie haben es gerade gesagt, es gibt in den letzten Jahren einen eigentlichen Wissensboom, / Wissenschaftsboom in den Medien. Leonardo, Galileo, Einstein und wie die Sendungen und Magazine alle heißen. Unter diesen vielen Medienprodukten, die sich da an die breitere Öffentlichkeit richten, hat es darunter eines, das Ihnen, Heinz Bonfadelli, ganz besonders aufgefallen ist, sei es positiv oder negativ?
Ich denke, positiv ist, dass man als Zuschauer überhaupt eben mehr über Wissenschaft erfährt in diesen Magazinen. Negativ fällt mir vielleicht etwas auf, vor allem in den Wissenschaftsmagazinen der privaten deutschen Sender, dass das Fernsehen dort eben vor allem interessante, spannende Geschichten erzählen will, dass man vor allem attraktive Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen zeigen will. Und das kann letztlich natürlich auch auf Kosten der wissenschaftlichen Befunde gehen. Es werden teilweise wirklich nur attraktive Themen aufgegriffen, gewisse Wissenschaften, gewisse Themen, quasi über die wird dann nicht gesprochen, weil die zu wenig öffentlichkeitsattraktiv sind. Man kann vielleicht auch zu wenig visualisieren, man hat zu wenig gute Bilder.
Wir sind hier in einem bildlosen Medium, vielleicht zum Glück. Heinz Bonfadelli, ist Radio überhaupt ein geeigneter Kanal, um Wissen, Hochschulwissen zu teilen?
Auf den ersten Blick denkt man vielleicht, tatsächlich Radio ist nicht geeignet. Auf der anderen Seite arbeitet das Medium Radio aber wesentlich mit Sprache und Wissenschaftler nach wie vor benutzen als hauptsächliches Instrument natürlich auch die Sprache. Wenn man am Radio, wie beispielsweise bei der RS2, ein aufmerksames Publikum hat, denke ich, hat das Radio große Chancen und auch große Möglichkeiten. Eine Voraussetzung beispielsweise ist, dass Journalisten und Wissenschaftler beim Radio eben auch mehr aufeinander hören. Das ist ja etwas, was oft den Journalisten abgeht. Sie haben einige Fragen, sie möchten einige Zitate von Wissenschaften. Ich denke, gerade bei der RS2 ist eben die Chance gegeben, man hat mehr Zeit. Die Sendung heute zeigt es auch. Man kann vertieft eben auch aufeinander eingehen.
Stellen wir uns kurz vor, wir hätten all diese vielen Medienerzeugnisse, die sich dem Thema Wissen und Wissenschaft widmen, für ein breiteres Publikum hier auf dem Tisch als Berg liegen. Was drückt sich aus in diesem Boom? Was ist das? Wie muss ich dieses Phänomen lesen? Ist es wirklich ein ernsthaftes Erkenntnisinteresse, das da daraus spricht?
Wir leben heute in einer Wissensgesellschaft. Das heißt natürlich, dass der Alltag der meisten Menschen heute vielleicht nicht direkt sichtbar, aber irgendwo immer stärker auch durch wissenschaftliches Wissen in Form von Technik durchdrungen ist. Und diese Entwicklung hin zu einer Wissensgesellschaft beispielsweise äußert sich das auch in einem lebenslangen Lernen. Die wenigsten Leute heute können den gleichen Job ohne ständige Fortbildung eben auch ausführen. Also diese Entwicklungen führen dazu, dass Wissenschaft selber mehr nachgefragt wird. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, es gibt viele umstrittene Bereiche, wissenschaftliche Anwendungen Bergen auch Risiken in sich, Stichwort Gentechnologie beispielsweise, was dazu führt, dass die Gesellschaft eben auch ein Recht hat, im Prinzip von der Wissenschaft gewisse Legitimation zu verlangen, auch der Wissenschaft gegenüber gewisse Fragen zu stellen. Und ich denke, das sind gesellschaftliche, aber auch individuelle Gründe, dass man sich heute verstärkt eben auch in den Medien mit Wissenschaft beschäftigt. Und das ist auch die Aufgabe der Medien, quasi diesen Bereich stärker zu thematisieren.
Wir haben es von Medienwissenschaftler Heinz Bonfadelli gehört. Wissen explodiert, das Bedürfnis zu wissen, was da an Wissen generiert wird, explodiert ebenfalls im Moment ziemlich stark. Wir sind immer noch mit denselben drei Professorinnen und Professoren hier am Sitzen, mit Frau Stöckli, Frau Binder und Herrn Schuler. Spüren Sie diesen Druck, dass das Bedürfnis nach Wissen da ist? Und wenn ja, woran merken Sie diesen Druck, Frau Stöckli?
Ich glaube, wir haben es vorher von der Zuhörerin gehört, dass sie das Gefühl hat, dass sie nicht genügend informiert ist, was an der Universität läuft. Auf der anderen Seite sind wir als die Angehörigen der Universität hier auch ein bisschen auf verlorenen Posten, weil wir haben von unserer Seite her wenig Möglichkeiten, an die Bevölkerung heranzutreten, und wir sind im Prinzip darauf angewiesen, dass die Medienleute da die Vermittlerrolle übernehmen. Ich denke, wir sind gerne bereit, für solche Veranstaltungen zur Verfügung zu stehen. Wo es vielleicht für uns dann ein bisschen schwierig ist, wenn wir so für 30-Sekunden-Clips zur Verfügung stehen sollen und dabei unsere Arbeit erklären sollen, weil das ist einfach nicht möglich. Und deshalb sind solche längeren Gespräche oder längere Sendungen oder längere Artikel in Zeitungen während der Weg, wie es sein sollte.
Ist täuscht der Eindruck, Ben Schuler, Sie sind ein sehr junger Professor, täuscht der Eindruck, dass Ihre älteren Kollegen das vielleicht nicht so gut konnten und die jüngere Generation, die eben auch mit diesen Medien aufgewachsen ist, auch einen selbstverständlichen Umgang hat damit und gegen weniger Widerstände ankämpfen muss, wenn es halt mal darum geht, in 30 Sekunden ein Protein zu erklären?
Ich denke schon, dass das selbstverständlicher geworden ist. Wobei ich glaube, dass sich das auch, wie Frau Stöckli schon sagte, sehr stark durch Angebot und Nachfrage, also insbesondere durch die Nachfrage, geregelt werden muss. Und die Nachfrage wahrscheinlich früher auch geringer war und vielleicht auch die Offensivität nicht da war, die heutzutage in der Öffentlichkeit zu sehen ist, dass dieses Verlangen offen eingefordert wird. Wir wollen wissen, was da eigentlich gemacht wird. Früher hat man, glaube ich, leichter akzeptiert, die Universität, das ist ein abgeschlossener Raum für sich, das verstehen wir sowieso nicht, damit wollen wir gar nichts zu tun haben. Und diese Mauer ist gefallen, zum Glück, muss man sagen. Denn das gibt uns die Chance, überhaupt mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Und ich glaube, auch hier ist die Vermittlerrolle der Medien ist sicher sehr, sehr wichtig. Und wir nutzen diese Gelegenheit gerne, wir erklären unsere Sachen ja gerne, wir machen das, was wir machen, ja auch aus Freude. Und wenn wir diese Freude weitergeben können, dann ist das auch ein schöner Teil der Arbeit.
Sie sind ja auch hier jetzt, das ist ein Zeichen dafür. Claudia Binder, haben Sie das Gefühl, Sie können diesem Druck gerecht werden und dieser Forderung erklärt uns euer Wissen?
Also ich denke, wie meine beiden Kollegen, es ist wirklich eine große Anforderung, vor allem ganz komplexes wissenschaftliches Wissen auf eine Art rüberzubringen, dass die Bevölkerung das einerseits nachvollziehen kann, dann auch wirklich transparent zu bringen, dass man wirklich sehen kann, ja, was ist es das? Und dann will die Bevölkerung, auf jeden Fall die Leute, die zu mir kommen, will eigentlich wissen, ja, stimmt denn das, was wir in der Zeitung lesen über diese Wissenschaft? Also ganz einfach, stimmt das? Ist ein Atomstrom wirklich besser oder schlechter als ein anderer erzeugter Strom? Also wie sollen wir entscheiden? Wie sollen wir mit den Glühbirnen umgehen? Also ganz reines, praktisches, umweltrelevantes Wissen wird gefordert und es wird von der Wissenschaft, auch von den meinen Kolleginnen und Kollegen, dann doch zu wenig oder von der Presse auch zu wenig irgendwie reingebracht. Also dieses handlungsrelevante Wissen, das wird ja von der Bevölkerung gefordert und das ist für uns eine große Herausforderung herauszufinden, ja, wie können wir unser Wissen, das wir hier erarbeiten, so mundgerecht machen, dass es dann auch handlungsweisend sein kann für die Bevölkerung.
Heinz Bonfadelli, Sie als Medienwissenschaftler, kann man sagen, etwas salopp gesagt, nur ein mediengeschulter Wissenschaftler ist heute noch ein guter Wissenschaftler, also ein bisschen Glamour, Denker und Unterhalter in einem, das tut nicht schlecht.
Das kann man sicher sagen. Man muss aber gleichzeitig sehen, dass eben nach wie vor im Wissenschaftssystem die Publikationen in Fachzeitschriften Priorität haben. Und in dem Sinn belohnt das Wissenschaftssystem selbst zu wenig diese öffentlichen Kommunikationsaktivitäten der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.
Das heißt, aber es wird einfach belohnt, was in eine Fachzeitschrift kommt, aber nicht, wenn jemand zum Beispiel einen Vortrag hält, in Schulen geht und so weiter.
Das wird nach wie vor zu wenig belohnt. Es ist aber so, dass bei Berufungen heute beispielsweise, ich sehe das in unserem Fach, die kommunikativen Fertigkeiten in der Lehre, aber auch im Medienbereich eine wichtigere Rolle spielen als früher.
Würden Sie den jungen Nachwuchswissenschaftlern empfehlen, mal so einen Trainingskurs zu machen, so einen Mediencrashkurs, wie das die Politiker ja heute jeden Tag tun?
Selbstverständlich. Es besteht auch eine Nachfrage beispielsweise von Seiten der Hochschulen. Wir von unserem Institut sind zum Beispiel momentan auch daran, Kurse auszuarbeiten. Ich denke, da wird sich einiges noch mehr tun in Zukunft.
Ist da jemand in der Runde, der schon so einen Kurs gemacht hat?
Also ich werde im September einen solchen Kurs besuchen.
Ich habe noch keinen Kurs dieser Art gemacht. Ich habe früher Theater gespielt an der Universität. Ich denke, das hilft auch in diesem Sinne.
Okay. Ja, Sie haben es nicht alle gleich schwer mit dem Vermitteln Ihres Wissens in der Öffentlichkeit, Frau Binder, in der Beziehung Mensch-Umwelt. Das ist den Leuten schneller und näher zu bringen. Aber Herr Schuler und Frau Stöckli, Sie arbeiten so mit kleinsten Teilen, mit Proteinen, mit Nerven. Da ist es ein bisschen schwieriger. Wo kommen Sie denn so an die Grenzen der Vermittelbarkeit?
Ich glaube, die sollte es eigentlich nicht geben. Man muss sein Wissen erklären können. Man muss es auf jeder Stufe erklären können. Und als Beispiel, ich habe an der Kinderuniversität einen Vortrag gehalten vor ungefähr 2 Jahren und ich empfand das als großen Erfolg, weil ich glaubte, wirklich die Begeisterung auf die Kinder übertragen zu können. Die kamen nachher zu mir und haben für eine halbe Stunde haben sie mich mit Fragen gelöchert und das ist eine gute Erfahrung.
Ich denke, man kann sicher nicht alle Aspekte dessen, was einem im Forschungsalltag oder im Detail beschäftigt, vermitteln. Aber es gibt immer Aspekte, die man vermitteln kann und die muss man sich wählen, denke ich. Und es gibt Aspekte, die eignen sich mehr und es gibt Aspekte, die eignen sich weniger. In unserem Fach ist es zum Beispiel so, dass wir molekulare Strukturen von Proteinen sehr anschaulich darstellen können und diese bildliche Darstellung ist etwas, was jedem vermittelbar ist, im Sinne wissenschaftlich, aber auch in einem ästhetischen Sinn zum Beispiel, was, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt ist in der Wissenschaft, dass wir sie häufig als ästhetisch empfinden und diesen Aspekt zu vermitteln, ist auch wichtig.
Das hat auch etwas Gewinnendes. Jetzt, Sie sind an der Universität Zürich, Sie sind in einem Kanton, wo gerade von Seiten des Kantonsrats hin und wieder eine sehr steife Brise weht, wo man sagt, ja, was macht ihr eigentlich? Wir müssen 15, 20 Jahre warten, bis wir irgendein Resultat von euch haben, das man anfassen kann, das man brauchen kann, das man schlucken kann, das mein Kind heilt und so weiter. Spüren Sie diesen Rechtfertigungsdruck gerade gegenüber den Geldgebern?
Also bei mir ist es im Moment so, dass ich den Rechtfertigungsdruck nicht direkt spüre, aber indirekt. Man spürt es als Brise, ist vielleicht der richtige Ausdruck, so als etwas, das so schwebt in der Luft. Allerdings ist es natürlich schon so, und ich glaube, das ist den meisten Politikern auch bewusst, dass die Grundlagenforschung eine sehr langfristige und wichtige Investition ist. Und gerade an der Uni Zürich muss man natürlich sagen, wenn man Erwin Schrödinger, der vor 80 Jahren hier die Grundlagen der Quantenmechanik gelegt hat, wenn man gesagt hätte, dass ohne diese Forschung wäre der Transistor nie erfunden worden, hätten wir heute alle keine Computer. Ich glaube, das ist jedem offensichtlich, dass wir diese Aspekte der Forschung brauchen. Und auch wenn Dinge manchmal schwierig zu erklären sind, wozu sie jetzt unmittelbar wichtig sind, ist es, glaube ich, eigentlich schon einleuchtend für die Politik und die Öffentlichkeit, dass wir diese Forschung brauchen.
Ärgert das bisweilen, Frau Binder?
Ja, gut, ich muss sagen, ich bin ein bisschen ein Spezialfall, da meine Professur vom Nationalfonds finanziert wird und meine Projekte alle eigentlich entweder von unterschiedlichen Bundesämtern oder von der Industrie finanziert wird. Und dort sieht man natürlich auch, wenn man mit der Industrie zusammenarbeitet, dann schlägt man ein Projekt vor und dann kommt das erste Jahr, dann kommen noch keine Resultate. Also nach dem zweiten Jahr, dann erklärt man das und sagt, jetzt verstehen wir, was ihr machen wollt, jetzt können wir es wirklich brauchen. Und dann muss man einfach wirklich die Geduld und die Beharrlichkeit haben, immer wieder zu erklären, so könnte das Produkt aussehen und so wird das sein. Und dann, wenn die Leute dann sehen, jetzt begreifen wir, jetzt können wir es wirklich verwenden, dann kommt so das Aha-Erlebnis und dann entsteht so diese Befriedigung, dann auch wirklich erfolgreich kommuniziert zu haben.
Und Frau Stöckli, wie ist das bei Ihnen? Sie arbeiten mit Dingen, die man eben auch nicht so einfach anfassen kann. Wie gehen Sie mit diesem Rechtfertigungsdruck um?
Ich glaube, man muss einfach versuchen zu erklären, wofür diese Grundlagenforschung längerfristig gut sein kann. Und ich werde auch nicht müde zu betonen, eben wie wichtig es ist, einfach Wissen zu haben, denn man kann nicht einfach von heute auf morgen versuchen, ein Medikament gegen eine Krankheit zu entwickeln, wenn man die Grundlagen der Krankheit nicht kennt. Man muss vorher wissen, wo fehlt es denn, was funktioniert nicht mehr. Und da kann man nicht einfach dann, wenn es brennt, quasi so schnell diese Grundlagen erarbeiten. Und vielleicht, wenn ich zurückkomme auf Ihr Eingang erwähntes Votum, dass vielleicht gerade der Kantonsrat nicht weiß, wofür das Geld spricht. Ich denke, wir haben gegenüber allen Steuerzahlern und dem Kantonsrat diese Pflicht, auch zu rechtfertigen, was wir tun. Aber ich möchte auch da vielleicht eben die Leute ermuntern, kommen Sie und schauen Sie, kommen Sie mit uns ins Gespräch, versuchen Sie herauszufinden, was wir hier tun und warum wir unsere Grundlagenforschung brauchen.
Heinz Bonfadelli, geschieht den Forschern so etwas Ähnliches wie dem Pfarrer, dem Arzt und dem Lehrer vor ein paar Jahren, dass eben das Prestige, dass da tüchtig dran gesägt wird?
Ich denke, im internationalen Vergleich beispielsweise haben wir in der Schweiz immer noch eine sehr gute Situation. Die öffentliche Hand gibt viel Geld für die Wissenschaft aus. Umgekehrt, und das ist vorhin ja auch gesagt worden, ich denke, bei jeder Projekteingabe heute hat es einen Abschnitt Umsetzung, Praxisrelevanz. Wir haben gelernt, wir müssen da auch Auskunft geben. Wovon vielleicht noch etwas wenig die Rede war, es gibt nicht nur, wir sagen, eine Bringschuld der Wissenschaft gegenüber der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger müssen selber natürlich auch eine gewisse Aktivität im Sinne von Informationssuche einholen. Das nenne ich Holschuld. Und heute ist es natürlich so, dass die Aufmerksamkeit ein begrenztes Gut ist. Wir leben in kommunikativen Umwelten, die eben sehr gesättigt sind. Und dementsprechend braucht es auch von jedem Einzelnen ein Interesse an der Wissenschaft. Und ich denke, heute war ich überrascht auch hier, wie viele Personen aus der Bevölkerung eben auch diese Holschuld im Prinzip einlösen, hierher kommen, aktiv auch sich beschäftigen und sich informieren über Wissenschaft.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, unter welchem Druck Sie arbeiten, wie viel Geduld Sie brauchen, was an Anforderungen, an Erwartungen an Sie herangetragen wird. Ich möchte sozusagen die Stimmung zum Schluss etwas heben. Ich möchte Sie nämlich alle drei gerne fragen, was sind so die schönsten Momente? Was hält Sie dran, trotz Arbeitsstress, trotz langen Arbeitszeiten, trotz öffentlichem Druck, an dieser Forschung dran zu bleiben, Esther Stöckli?
Also das ist ganz sicher das Erlebnis, wenn man die Antwort auf eine Frage gefunden hat, die man lange verfolgt hat im Team. Und wenn man dann endlich weiß, ja genau, so geht's, das ist die Leidenschaft, die dann durchbricht. Also dafür macht man das jederzeit wieder.
Claudia Binder?
Ja, ich möchte mich da meiner Kollegin anschließen und vor allem für uns ist dann auch wirklich faszinierend, wenn man eben auch gemeinsam mit Akteuren dann herausgefunden hat, ja, das ist der Weg, den man gemeinsam gehen könnte aufgrund von den erarbeiteten Grundlagen und dann wirklich so nächste Schritte definieren kann. Das ist schon etwas auch sehr Erfreuliches, weil man da auch noch was rübergeben konnte, was man wirklich eine Umsetzungscharakter auch noch hat.
Und Ben Schuler, wo nehmen Sie denn bisher an diesen kleinen Proteinen, die doch so oft missraten und sich nicht richtig falten wollen, dran zu bleiben?
Ja, sie missraten manchmal schon, aber die Freude ist dafür umso größer, wenn sie dann richtig raten natürlich, oder richtig geraten. Und es ist die Freude an der Erkenntnis, die Freude am Gelingen von schwierigen Experimenten. Aber ich denke, ein Aspekt ist schon auch die Freude daran zu sehen, dass etwas wahrgenommen wird, dass es von anderen aufgegriffen wird und dadurch weiterführt über das eigene Wirken hinaus, dass also von anderen Leuten diese Ergebnisse verwendet werden in ihrem eigenen Forschungsgebiet. Ich glaube, das sind die zwei wesentlichen Aspekte, die einen da ganz tief drin antreiben.
Mit dieser Begeisterung für das Wissen teilen sind wir am Ende von Wissenschaft DRS2, heute direkt vom Campus Irschl der Universität Zürich, vom Tag der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät aus Anlass des 175-Jahr-Jubiläums der Universität Zürich. Das Programm hier vor Ort geht weiter mit Vorträgen, Führungen, Ausstellungen und Workshops und das bis tief in die Nacht hinein. Wenn Sie Zeit und Lust haben, schauen Sie vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall.
Mitgemacht haben von der Universität Zürich Esther Stöckli, Neurobiologin, Claudia Binder, Geografin, Ben Schuler, Biochemiker
Und Heinz Bonfadelli, er ist Medienwissenschaftler.
Unterstützt haben uns hier vor Ort Maya Preiswerk, Corinna Locher, Sonja Bernhard, Rudi Wild und Roland Fatzer. Wissenschaft DRS2 gibt es auch als Podcast. Alles weitere dazu und noch viel mehr finden Sie im Internet unter wissenschaft.drs.ch. Am Mikrofon verabschieden sich
Katharina Boxer und
Patrick Tschudin.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.